Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid bei diesem Ab 21 Podcast. Was muss man eigentlich können? Welche Stärken muss man haben, um so ein Ding moderieren zu können? Man darf sich zum Beispiel nicht von der Technik durcheinander bringen lassen. Man muss natürlich ein bisschen quatschen können. Und man sollte für eigentlich ganz schön viele Themen irgendwie wenigstens ein bisschen Interesse aufbringen können. Aber sonst? Leben retten kann ich damit zum Beispiel schon mal nicht. Würde ich gerne sagen, kann ich aber nicht. Caro, die kann das hingegen schon von sich behaupten. Die ist nämlich Notfallmedizinerin unter anderem. Und sie wird uns in diesem Podcast erklären, welche Stärken man braucht, um da in den entsprechenden Situationen ruhig zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil das ist unser Thema hier in diesem Ab 21 Podcast. Los geht's aber mit Nicola Winter. Die hat vor ein paar Jahren bei Markus Lanz in seiner Sendung im ZDF nämlich Folgendes gesagt.
Irgendwer muss sie am Ende des Tages schon auch verteidigen, wenn es drauf ankommt. Mhm.
Nicola hat sich vor kurzem bei ihrem alten Arbeitgeber gemeldet und gesagt, wenn ihr mich braucht mit meinen Stärken und dem, was ich kann, dann bin ich bereit. Ihr Arbeitgeber früher war die Bundeswehr, Nicola war dort lange Kampfpilotin. Sie wüsste also, was zu tun ist im Falle eines Krieges. Was das ist und wie sie ihre Stärken dann einbringen könnte, kann sie uns jetzt erzählen. Hallo Nicola.
Ja, hallo.
Was war denn deine erste Reaktion, als du von dem Angriff Russlands auf die Ukraine gehört hast?
Ich glaube, ich war genauso bestürzt wie alle anderen, weil ich mich natürlich mit dem Thema Krieg und Krise in diesem Leben schon viel beschäftigt habe. Aber dass es wirklich wieder einen völlig entfesselten Krieg mit Terror gegen die Zivilbevölkerung hier in Europa gibt, konnte ich mir auch nicht vorstellen, bis es passiert ist.
Und dann, was war der zweite Gedanke? Ich muss mich bei meinem alten Arbeitgeber melden und sagen, ich bin bereit, oder kam das erst später?
Ja, es sind in so einer Krisensituation, also natürlich ist es Krieg, aber es ist ja für uns auch für jeden immer eine persönliche Krise, viele verschiedene Gedanken. Mein erster Gedanke ist immer, okay, wie kann ich mich nützlich machen und den Menschen helfen, denen es jetzt in dieser Situation schlechter geht? Und da habe ich mehrere Antworten drauf und sich bei der Bundeswehr zu melden, zu sagen, hey, also wenn ihr mich braucht, wenn ihr selber wirklich in den Einsatz geht, bin ich da, war der zweite. Das erste, was ich getan habe, ist ukrainischen Freunden von mir zu schreiben und zu sagen, wenn ihr einen Platz braucht, dann habt ihr einen.
Mhm. Sind die jetzt da bei dir? Haben die dieses Angebot angenommen?
Ja, ich habe inzwischen insgesamt 14 Ukrainern in München und in Köln Obdach verschafft. Also die wohnen jetzt natürlich nicht alle bei mir, so groß ist es nicht. Aber ich habe mich um die alle gekümmert, dass die untergebracht sind, dass die registriert sind, dass die Kiddies hier in die Schule gehen können und dass die hier wieder einen Neuanfang haben. Ja.
Stark. Dann lass uns zu dem zweiten Gedanken kommen. Du bist ja Reservistin seit 4 Jahren. Was genau bedeutet das und inwiefern spielt das bei diesem Gedanken, den du hattest, eine Rolle?
Reservist zu sein kann verschiedene Dinge bedeuten. Ich war nun lange als Berufssoldatin Vollzeit bei der Bundeswehr. Und wenn man dann ausscheidet, ist man automatisch Reservist. Mhm. Aber sozusagen stiller oder passiver Reservist. Das heißt, wenn ich nicht möchte, muss ich da nie was tun. Und nur wenn es wirklich sehr hart auf hart kommt, wird die Bundeswehr aktiv bei mir anrufen. Ich kann aber was tun. Man kann als Reservist aktiv jeden dritten Monat für 4 Wochen zum Beispiel in einer Bundeswehreinheit Dienst tun. Das habe ich selber die letzten Jahre nicht getan, weil ich ja aus guten Gründen aus der Bundeswehr ausgestiegen bin und ein bisschen Abstand gebraucht habe. Mhm. Aber ich finde, das lässt sich sehr gut vergleichen, wie wenn man bei der Freiwilligen Feuerwehr in seinem eigenen Ort sich engagiert. Ja? Mhm. Ich habe da lange viel gemacht, ich kann das sehr gut und ich hatte jetzt sozusagen kein Bedürfnis mehr, zum Training zu gehen. Das heißt aber nicht, dass es, wenn es wirklich brennt, wenn wirklich Krieg ist, bin ich natürlich trotzdem jederzeit bereit, dann meinen Dienst zu tun und auch das Gelernte anzuwenden.
Mhm. Das heißt, du hast dich jetzt dann gemeldet und hast gesagt, ich würde im Zweifel, wenn ihr, danach sieht es ja aktuell gar nicht danach aus, aber wenn ihr in irgendeiner Form euch engagieren müsst mit der Bundeswehr, dann würde ich auch wieder fliegen oder was wäre deine Verwendung dann?
Man kann nicht einfach wieder nach 4, 5 Jahren Pause ins Cockpit steigen.
Also das kann man schon, Job. Aber du darfst nicht abheben.
Ja, Genau, also man kann schon, aber es macht keinen Sinn, weil das eine Tätigkeit ist, die man wirklich jeden Tag trainieren muss. So wie ein Fußballspieler, wenn der 5 Jahre kein Fußball spielt, dann kann ich den beim Champions-League-Spiel auch nicht brauchen. Mhm. Aber was wir dann das Problem haben, ist, wenn alle Piloten, alle aktiven Piloten wirklich fliegen, gibt es außenrum auch sehr viel Arbeit zu tun. Arbeit, die auch von anderen Piloten getan werden muss. Das ist die ganze Flugvorbereitung, Planung, Nachbereitung, sozusagen die Taktik, die Strategie, die Informationssammlung. Und da fehlt es uns am Personal dann eklatant. Mhm. Und da kann man wirklich, also jemand wie ich mit meiner Ausbildung, sehr effektiv helfen.
Mhm. Jetzt hast du ja selber gerade schon gesagt, es gab gute Gründe, warum du von der Bundeswehr Abstand gesucht hast. Was hat dich jetzt dazu bewogen, dich wieder selber zu melden? Außer dass es natürlich offensichtlich, du hast ja schon beschrieben, wie bewegt du warst, aber das ist ja immer noch trotzdem ein Schritt zu sagen, ich würde im Zweifel auch wieder mich dem anschließen.
Ja, und weil das zwei ganz unterschiedliche Szenarien sind, weil ich nicht mehr bei der Bundeswehr mein Leben verbringen wollte und wirklich eine 40-jährige Karriere draus machen. Da denkt man aber an Friedensbetrieb, Routine, Alltag. Mhm. Ja, ich bin im Amt irgendwo irgendwann als General. Das wollte ich nicht. Was ich aber immer wollte, von dem Moment mit 19, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, bis heute, und das wird auch so bleiben, bis ich 65 bin, ist schon für mein Land und für unsere Leute und für meine Familie mich einsetzen. Weil ich habe selber ein unglaublich schönes, privilegiertes Leben hier in Deutschland. Kostenlose Bildung, schönste Rahmenbedingungen, große Freiheit. Und ich möchte, dass meine Kinder auch so aufwachsen können. Und ich möchte auch, dass die so viele wie möglich Kinder von anderen Menschen so aufwachsen können. Und dafür bin ich durchaus bereit, sehr viel zu geben. Und dafür würde ich auch jetzt in der Ukraine fliegen, auch wenn ich gerade nicht, aber ne, wenn jemand sagt, also die Voraussetzung ist, dass auch Nicola Winter sich da irgendwo wieder in die Montur schmeißt, würde ich das sofort tun.
Und wie schnell ginge das denn im Zweifelsfall tatsächlich, also dass du so schnell wieder fit gemacht wirst für so einen Einsatz?
Ja, das ist das Problem, was die Bundeswehr hat, das dauert Jahre.
Die selber nicht fit.
Ja, nein, einfach die, was man heutzutage mit hochspezialisierten Kampfflugzeugen macht oder auch mit hochspezialisiertem Heeres- oder Marinegerät, erfordert sehr, sehr lange Ausbildung. Mhm. Und ich kann alles außenrum, die ganze Organisation, die Logistik, die Planung, die Vorbereitung, könnte ich von jetzt auf gleich. Also da bin ich morgen nützlich und sinnvoll eingesetzt. Aber für den tatsächlichen Einsatz mit einem Flugzeug brauche ich ab heute bestimmt wieder ein Jahr, bis das auch echt Sinn macht, bis ich da bin. Mhm. Und das ist das Problem, was viele nicht verstehen, die dann über den Sinn der Bundeswehr und wieso so viel Geld und wieso so viel Training, weil die immer meinen, wenn wir nur wollten, hätten wir morgen plötzlich doppelt so viel Menschen sinnvoll im Einsatz. Aber das ist leider nicht so.
Mhm. Deswegen sind dann solche Fragen, wie ich sie mir gestellt habe, vielleicht auch gar nicht so zielführend, oder? In dem
ja, jein. Also könnte man jemanden, der mit der Bundeswehr noch nie Berührungspunkte hatte, in der Ukraine sinnvoll einsetzen? Ja, kann man natürlich, aber anders, als man es vielleicht meint. Da ist dann der Katastrophenschutz sehr wichtig. Da ist zum Beispiel die Feuerwehr, der Sanitätsdienst. Also jeder, der sich auch nur halbwegs bewegen kann, kann da natürlich sinnvoll helfen. Und genauso wäre es bei uns. Was die Ukrainer jetzt sehr erfolgreich scheinbar tun, ja, das ist schwierig zu bewerten von hier, aber ist, die Russen so zu ärgern, dass sie wirklich aufgehalten werden. Und dafür, das kann ich mit einfachsten Mitteln, ja, also jemanden dann wirklich daran hindern, unser Land zu stürmen. Dieses Szenario ist für uns extrem weit weg, also auch jetzt noch, das halte ich für sehr unrealistisch, aber dass uns die eine oder andere menschengemachte oder Naturkatastrophe ereilt, wo es schon sinnvoll ist, dass jeder mit anpacken kann und das auch vorher mal 2 Minuten gelernt hat, ja, dass ich zumindest so ein Feuerwehrauto fahren kann oder so ein Bundeswehrauto oder ein THW-Truck, das macht schon Sinn.
Bist du da auch fit?
Ja, ich bin Rettungssanitäterin. Ich bin beim Roten Kreuz aktiv. Ich habe das lange gemacht in Köln. Menschen von der Straße geholt und aus Autos gezogen. Also ich habe tatsächlich militärischen wie zivilen Nutzen für unsere Bevölkerung.
Also das machst du jetzt aber jetzt ehrenamtlich oder inwiefern bist du da jetzt noch aktiv?
Also ich mache das im Prinzip nicht ehrenamtlich, weil ich bekomme dafür kleines Geld. Es ist aber für mich sozusagen ein reines Hobby. Wenn ich die Zeit zum Geld verdienen, müsste ich anders besser nutzen. Ich mache das, weil ich sehr gerne anderen Menschen sinnvoll helfe.
Wie kannst du denn da deine Stärken aus den 14 Jahren als Kampfpilotin einbringen?
Das lässt sich sehr, sehr gut übertragen, weil was man bei der Bundeswehr immer lernt und gerade im Cockpit sehr gut lernt, ist in Stresssituationen ruhig bleiben, mit Krisen und Notfällen gut umgehen. Und da tue ich mir natürlich viel, viel leichter als ein sehr motivierter 18-Jähriger. Vor allem, weil ich auch Notfälle immer gut einordnen kann in lebensbedrohlich und nicht lebensbedrohlich. Und selbst wenn es lebensbedrohlich ist, ist das nicht der Zeitpunkt, eine Panikattacke zu kriegen.
Das sagt Nicola Winter, Major der Reserve. 14 Jahre lang war sie Kampfpilotin bei der Bundeswehr und hat sich bei der Bundeswehr eben gemeldet, nachdem der Krieg in der Ukraine losgegangen ist und gesagt, also wenn ihr mich braucht, dann wäre ich da. Wie sie da wäre, hat sie uns eben erklärt. Danke dir.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
In meinem erweiterten Freundeskreis gibt es so 2-3 ÄrztInnen und wenn die von ihren Jobs erzählen, besonders die, die in der Notaufnahme arbeiten, dann denke ich immer, meine Herren, mein Job ist ganz schön lame. Also nichts gegen moderieren bei Deutschlandfunk Nova, aber ich rette halt niemanden das Leben oder lindere niemandes Schmerzen direkt, mittelbar vielleicht, aber nicht direkt. Aber es ist eben auch so, wenn ich einen Fehler mache, dann hört ihr vielleicht kurz Stille im Radio. Das war es aber auch schon. Wenn die befreundeten ÄrztInnen Fehler machen, dann wird es ein bisschen kritischer. So wie bei Caro, die ist auch eine von diesen Lebensretterinnen. Sie ist Fachärztin, unter anderem für Notfallmedizin, arbeitet in Berlin in einem Krankenhaus und fährt Einsätze als Notärztin. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi Caro.
Hallo Dominik, freut mich hier zu sein.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind ja verabredet, um über deine Stärken zu sprechen, die du in deinen Job einbringst. Welche würdest du denn als deine größte Stärke bezeichnen?
Das ist schwierig zu sagen. Man sieht das ja selber meist gar nicht so als Stärke, ne, sondern so als normale Voraussetzung, um einen Job durchzuführen. Und Stärken werden manchmal eher von extern beurteilt. Aber vielleicht ist es eben das, klare Entscheidungen in schwierigen oder in zeitkritischen Situationen zu treffen. Das würde ich vielleicht als notwendige Voraussetzung für meinen Beruf, auch als Intensivmedizinerin und Notärztin sehen. Vielleicht kann man das als eine Art Stärke bezeichnen.
Auf jeden Fall. Unabdingbare Voraussetzung und Stärke. Und welche braucht es noch? Also klar, ist jetzt kein Bewerbungsgespräch, aber versuch mal abzurufen, was du da sagen würdest, wenn du einen neuen Job dir suchen wolltest.
Ich glaube, was man auch braucht, ist tatsächlich die Fähigkeit, Ruhe zu bewahren, weil man ja ganz, ganz oft in Situationen gerät, die in sich schon unruhig sind und man dann quasi selber den Ruhepol darstellen muss, ne, um quasi die Situation auch wieder handeln zu können, um die Möglichkeit zu bekommen, Struktur zu etablieren und am Ende dann auch dem Patienten oder der Patientin sinnvoll helfen zu können, ohne dass alle in Panik verfallen.
Und das ist bei deiner Arbeit sowohl auf Station als auch im Rettungswagen ähnlich oder gibt es da nochmal Unterschiede, was da für Stärken gefordert sind?
Es gibt schon Unterschiede und es ist auch, muss man fairerweise sagen, auch nicht so, dass es immer Notfallsituationen sind. Ne? Sowohl im Rettungsdienst als auch auf Intensivstationen gibt es natürlich auch viele Tätigkeiten, die ein bisschen Zeit auch ermöglichen zum Nachdenken. Also das ist jetzt nicht jede Situation ist eine Akutsituation, die sofort beherrscht werden muss, ja, sondern das sind eben zum Glück auch nur Vereinzelte, die beeinträchtigen einen auch enorm, die nehmen enorm viel Energie, sodass es ja auch sinnvoll und gut ist, dass das nicht jede Minute ist, die einen so extrem beansprucht. Es gibt Unterschiede in der Komplexität. Die notfallmedizinischen Einsätze sind oft nicht ganz so komplex. Da geht es wirklich um basalere Dinge. Es geht darum, den Mensch quasi zu stabilisieren, um ihn oder sie in eine geeignete Versorgung zu bringen. Ne? Sei es
also,
ein Krankenhaus.
Sag mal ein Beispiel.
Genau, dass man zum Beispiel eine Situation hat, jemand ist reanimationspflichtig, quasi ist vielleicht im Beisein von Bekannten kollabiert, hat keine Lebenszeichen mehr. Man muss dann sofort die Reanimation einleiten und dann eben entscheiden, ob man den Patienten vor Ort reanimieren kann oder ob man das vielleicht sogar in ein Zentrum weiterführen muss, wo man die Möglichkeit hat, auch eine Herz-Lungen-Maschine zu etablieren. Das sind also quasi Sachen, da hat man quasi, was ich mit Basal meine, ist quasi, man hat nicht eine ganz, ganz lange Vorgeschichte und eine große Palette an Medikamenten meist vorliegen als Kenntnis, das hat Vor- und Nachteile, ne? Sondern man muss tatsächlich mit den Fakten umgehen, die man vor Ort hat. Ne? Mensch ist kollabiert, ich muss jetzt reanimieren und ich kann mich jetzt nicht noch eine Stunde damit beschäftigen, was vielleicht vor 7 Jahren im Krankenhaus passiert ist, wohingegen auf der Intensivstation es ja häufig so ist, dass Notfälle bei Menschen eintreten, die schon länger bei uns sind oder die wirklich schwerste Vorerkrankung haben, wo einfach eine viel, viel größere Komplexität oft auch mit zu beachten ist, die man auch kennt.
Und das und ist auch immer Maschinen das auch im Spiel sind wahrscheinlich, ne? Also absolut. So Technik einfach, die auch mit bedacht werden würde, schätze ich mal, oder?
Absolut. Ganz wichtiger Punkt, ja.
Ich finde das immer so spannend bei ÄrztInnen, gerade in der Notfallmedizin, diese, ich nenne es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, Abgebrühtheit. Ich dachte jetzt, wenn du sagst, basal, geht vielleicht um gebrochenen Arm oder sowas in der Richtung. Irgendwelche Sport- oder Unfälle oder keine Ahnung, jemand wird vom Auto umgemäht, mit dem Fahrrad oder weiter, hat irgendeine Kopfverletzung, dass man irgendwie denkt, okay, das muss jetzt erst versorgt werden. Aber du meintest sozusagen den Vorlauf dazu eigentlich eher so, ne? Was du mit basal meintest. Hab ich verstanden. Aber diese Abgebrühtheit, ist das auch eine Stärke von dir, um es jetzt positiv zu wenden, sozusagen so eine Klarheit?
Ja, also Abgebrühtheit ist schwierig, glaube ich, zu sagen.
Ein bisschen negativ konnotiert, ne?
Ein bisschen, ja. Tatsächlich, ich glaube, was wichtig ist, dass man sich abgrenzen kann. Ja, dass man in der Empathie da ist, ne? Vor allen Dingen natürlich bei Menschen, bei Patienten, Patientinnen, die eben noch bei Bewusstsein sind, denen aber sehr schlecht geht, ne? Dass man nicht nur die rein medizinischen Maßnahmen durchführt, sondern selbstverständlich auch, ne? Empathie hat für den Patienten, die Patientin, weil für die ist es eine Ausnahmesituation allermeistens, für deren Angehörige auch. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Spagat häufig, ne? Weil man ist in einer Situation, wo man pragmatisch und schnell Entscheidungen treffen muss, wo man schnell handeln muss und man ist konfrontiert mit einem Menschen, für den das im besten Falle ein einmaliges Erlebnis im Leben ist, ja, und dem es wahnsinnig schlecht geht und der oder die natürlich ein großes Bedürfnis an Aufklärung, an Kommunikation hat. Und das ist häufig ein Spagat, der ist ganz, ganz schwierig durchzuführen, ja, und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und auch vielleicht eine Form von Stärke, die man entwickeln muss mindestens, ja, weil das ist ganz relevant, ne, dass man nicht nur die rein medizinischen Aspekte betrachtet, sondern eben auch bedenkt, einfach die ganze Zeit irgendwie bedenkt, dass da am Ende ein Mensch natürlich dahinter steckt, der gerade Ängste hat, ne.
Gab es denn da schon mal eine Situation, wo du sagst, da habe ich meine Stärken nicht voll ausspielen können?
Ja, man bekommt das in so Akutsituationen wahrscheinlich selber gar nicht gut mit. Das ist dann was man vielleicht im Nachhinein dann rückgemeldet bekommen muss, ne? Ich erinnere jetzt zum Glück keine Situation, die so relevant war, dass jemand sagte, das ging gar nicht. Klar, es gibt sicherlich immer mal wieder Patienten, Patientinnen, die im Nachhinein sagen, das ging mir alles zu schnell. Da hatte ich nicht die Chance mitzukommen. Ich habe nicht ganz verstanden, was passiert ist. Ne? Das ist aber meist dann gut möglich, dass man das dann im Nachhinein, wenn alles sich etwas stabilisiert hat, dass man sich dann nochmal ins Gespräch begibt und sagt, es tut mir leid, ne? Das war in dem Augenblick leider nicht möglich, den Patienten, die Patienten da komplett abzuholen und quasi auch vom Verständnis mitzunehmen. Manchmal muss man da tatsächlich so ein bisschen wie über den Kopf hinweg einfach Dinge tun, um die Situation zu deeskalieren. Und kann dann erst im Nachhinein dann, und wenn man, natürlich wäre das optimaler, wenn man das immer gleichzeitig könnte. Das gelingt mir nicht immer. Manchmal muss ich es eins nach dem anderen machen und entscheide mich dann für die medizinische Stabilisierung vor ausführlicher Aufklärung. Wäre natürlich noch optimaler, wenn das gemeinsam möglich wäre, ja.
Mhm. Gab es eine Situation, wo du in der Situation selber gemerkt hast, okay, so wow, ich bin so richtig drin. Bei SchauspielerInnen spricht man zum Beispiel ja vom Flow, so wo du gemerkt hast, okay, hier klappt die Zusammenarbeit mit dem Patienten oder der Patientin, mit meinen KollegInnen. Ich selber kann meine Stärken optimal ausspielen und am Ende ist das Ergebnis auch noch toll. Also ein rundum gelungener Einsatz zum Beispiel.
Also ich persönlich habe ja immer großen Respekt vor Kindereinsätzen. Ja, das geht mir wirklich extrem nahe. Ich weiß, dass es Kollegen, Kolleginnen auch so geht, oder zumindest oft. Und da bin ich wahnsinnig angespannt. Ne? Also ich bilde mir immer ein, dass das dann eine positive Anspannung ist, die mich dazu bringt, dass ich eben konzentrierter arbeite. Und da hatten wir auch mal eine Situation, ist jetzt schon ein bisschen länger her, 5 Jahre inzwischen, dass ich eine Geburt mit unterstützen musste. Ne? Dass quasi eine Mutter oder eine werdende Mutter, der es nicht gut ging, ne? der sehr schwindelig war, die einfach keinen guten Kreislauf mehr hatte, niedrigen Blutdruck und quasi das Kind schon fast da war, sodass wir keinen Transport mehr machen konnten vorher. Wir konnten sie also nicht mehr mit dem Rettungsdienstwagen in die Klinik bringen, sondern wir mussten vor Ort das Kind zur Welt bringen. Da die Mutter aber selber schon so geschwächt war, war das alles sehr herausfordernd. Draußen war es kalt und die Menschen, um die es ging, also die Mama oder die werdende Mama und ihr Mann, waren leider nicht so wohlhabend, hatten entsprechend die Heizung nicht aufgedreht. Und in der Wohnung war es massiv kalt. Für so ein Neugeborenes ist ja Wärme wahnsinnig wichtig, sodass quasi wir das Neugeborene tatsächlich versucht haben, mit allen Mitteln unseren eigenen Jacken abzurubbeln, weil es auch nicht wirklich Handtücher gab, sondern nur so Zebrawischen wegrollen. Und irgendwie versucht haben, mit den Mitteln, die wir hatten, quasi einen Wärmeerhalt umsetzen zu können, ja, und dann die Mutter auch noch zu versorgen. Dann hat man im Endeffekt 2 Patienten gleichzeitig. Das ist auch eine wahnsinnig große Herausforderung gewesen. Und als wir sie dann endlich in der Klinik hatten im Kreissaal und das kleine Baby den Jungen unter die Rotlicht-Wärmelampe gelegt haben und der dann wirklich rosarot geworden ist und angefangen hat zu schreien, das war ein sehr schöner Moment für mein ganzes Team und mich.
Sagt Caro, Fachärztin unter anderem für Notfallmedizin. Sie arbeitet in einem Berliner Krankenhaus und fährt auch Einsätze als Notärztin. Und welche Stärken man da braucht, haben wir eben von ihr gehört. Welche Stärken habt ihr denn so und wie könnt ihr die in eurem Job oder im Studium oder in der Schule einsetzen? Würde uns interessieren. Schreibt uns doch mal mail@deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.